SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. In diesem Apfel steckt der Wurm. Apple hilft China bei der Internetzensur. Warum nur? Kenia wählt, darunter 1 Million Tote. Vor den Präsidentschaftswahlen in Kenia zeichnet sich schon jetzt Betrug ab. Eine Hütte für alle.
Die Telly-Hütte ist ein wunderschönes Beispiel, weil sie etwas, was da ist, nämlich eine schöne Hütte, die gekonnt in Wert setzt und mit lokalen Produkten anreichert.
Wie die Berghilfe mehr Wert und mehr Arbeit in die Region am Sustenpass bringt. Die Femme Fatale zieht den letzten Vorhang. Jeanne Moreau, die große französische Schauspielerin, stirbt 89-jährig. Und Deutschland vor den Wahlen. In den kommenden 2 Wochen wollen wir Deutschland riechen, schmecken, hören und verstehen. In unserer Sommerserie buchstabieren wir darum um 1 das große Deutschland-ABC. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Kevin Kahannes. Er hat die Nachrichten.
Im Euroraum ist die Arbeitslosigkeit auf den tiefsten Stand seit über 8 Jahren gesunken. Im Juni waren dort gut 14 Millionen Menschen arbeitslos, wie die EU mitteilt. Das entspreche einer Arbeitslosenquote von 9,1%. Am tiefsten ist die Quote in Deutschland, am höchsten in Griechenland. In der ganzen EU veränderte sich die Arbeitslosenquote im letzten Monat nicht. Sie lag bei 7,7%. Die Schweizerische Nationalbank hat ein durchzogenes erstes Halbjahr hinter sich. 7,9 Milliarden Franken Gewinn im ersten Quartal und nun 6,7 Milliarden Franken Verlust im zweiten. Der Verlust sei vor allem wegen Einbußen auf den Dollarbeständen entstanden, so die SNB. Übers ganze erste Halbjahr gesehen bleibt aber ein Gewinn von 1,2 Milliarden Franken. Die Angestellten der deutschen Autoindustrie machen sich Sorgen, weil Dieselautos immer mehr in ein schiefes Licht geraten. Sie warnen, Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Allfällige Fahrverbote für Dieselfahrzeuge führten zu einem dramatischen Rückgang des Dieselanteils, schreiben die Arbeitnehmervertretungen aller deutschen Autofabrikanten in einer gemeinsamen Mitteilung. Statt Fahrverboten fordern sie, dass ältere Fahrzeuge flächendeckend nachgerüstet werden, so dass sie bessere Abgasnormen erfüllen. Außerdem müssten Gemeinden und Unternehmen ältere Dieselautos ersetzen, wenn nötig mit staatlicher Finanzhilfe. An der Wiener Staatsoper wird ein Schweizer Musikdirektor. Der Dirigent Philipp Jordan wird den Posten am 1. September 2020 übernehmen. Der künftige Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić, habe Jordan verpflichtet, heißt es in einer Mitteilung. Zurzeit ist der 42-jährige Schweizer musikalischer Leiter der Pariser Oper sowie Chefdirigent der Wiener Sinfoniker. Zudem dirigiert er bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg. In der Türkei haben die Behörden in der vergangenen Woche weitere 1100 Menschen festgenommen, wegen mutmaßlicher Verbindungen zum Putschversuch im letzten Jahr oder wegen angenommener Verbindungen zu militanten Gruppen. Das teilt das Innenministerium in Ankara mit. Dem Großteil der Festgenommenen wird eine Verbindung zum Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Die Regierung in Ankara hält diesen für den Drahtzieher des gescheiterten Putschversuchs. Die französische Schauspielerin und Sängerin Jeanne Moreau ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren in Paris. Das teilt ihr Agent mit. Jeanne Moreau wurde in den 1950er und 60er Jahren berühmt. Sie spielte in über 120 Filmen mit. Zu den bekanntesten gehören Les Liaisons Dangereuses und Jules et Jim. Am Filmfestival von Cannes erhielt sie 2004 die Goldene Palme für ihr Lebenswerk. In Sri Lanka kämpfen die Menschen mit immer mehr Fällen von Dengue-Fieber. Mehr als 114.000 Personen haben sich in diesem Jahr bereits angesteckt. Das sind mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr. Das zeigen offizielle Zahlen. Bereits seien über 300 Menschen an dem Virus gestorben. Das Dengue-Fieber wird durch Stechmücken übertragen. Es verursacht starke Kopf- und Gliederschmerzen und kann im schlimmsten Fall zu inneren Blutungen führen. Zur Bekämpfung der Epidemie steht nun das Militär im Einsatz. Soldaten gehen von Haus zu Haus und suchen Brutstätten für Mücken, etwa Wasserlachen. Wer eine solche vor dem Haus hat, wird gebüßt. Das Wetter. Am Nachmittag ist es ziemlich sonnig. Vor allem über den Bergen gibt es aber einzelne Gewitter. Morgen ist es zuerst sonnig, doch in der zweiten Tageshälfte ziehen von Südwesten wieder Gewitter auf. Im Osten bläst Föhn. Es wird in der ganzen Schweiz heiß, mit 28 bis 34 Grad.
Wissen ist Macht und wer Informationen kontrolliert, kontrolliert zum Beispiel ein ganzes Land. So auch in China. Der chinesischen Regierung ist jetzt ein kleines Meisterstück gelungen. Der US-Konzern Apple hilft China bei der Zensur. Konkret hat Apple auf Pekings Befehl im Apple Store Apps gelöscht, mit denen man bisher die Zensur umgehen konnte. Das ist gestern bekannt geworden. Frage nun an Steffen Wurzel von der ARD, leider am Telefon, statt über Leitung, die nicht funktioniert. Wieso macht Apple das?
Ja, offiziell heißt es, wir entfernen diese speziellen Softwareprodukte aus dem chinesischen Apple Store, weil das chinesische Gesetz das so vorschreibt. Nun sagen viele Apple-Kritiker, na ja, das ist ein so mächtiger Konzern, die könnten ruhig mal ein bisschen mehr auf Konfrontation gehen mit Peking. Klar ist aber, Apple ist sehr abhängig von China. Erstens verkaufen sie dort immer noch sehr viele iPhones. Der Markt ist also wichtig, das Geschäfte machen. Und zweitens, und das erscheint mir noch wichtiger, Apple produziert in China. Also jedes iPhone, das auf dieser Welt verkauft wird, kommt aus China. Und da will man es sich offenbar nicht verscherzen mit der Führung in Peking.
Wer ist denn alles jetzt von diesem neuesten Schritt, von diesem Zensurstopp betroffen?
Also das sind alle Nutzer eines iPhones oder iPads in China, die sich beim chinesischen Apple Store angemeldet hatten irgendwann einmal. Also die können alle keine sogenannten VPN-Apps mehr benutzen. Das sind Apps, mit denen man bisher relativ einfach die Zensur austricksen konnte. Und für die wird es jetzt eben, für diese Betroffenen wird es eben schwieriger, diese sogenannte große Firewall Chinas zu umgehen. Alle Apple-Nutzer, die im Ausland bei einem Apple Store registriert sind, die sind zunächst nicht betroffen. Das gilt für mich zum Beispiel. Das würde für Sie als Touristin zum Beispiel gelten. Und das gilt auch für die meisten ausländischen Geschäftsleute. All die können nach wie vor, bevor sie nach China kommen, solche Spezialsoftware sich einrichten und die dann hier benutzen. Die Frage ist nur, wie lange noch? Weil der chinesische Staat hat zuletzt ganz klar gemacht, wir werden weiter gegen alle die vorgehen, die diese Internetzensur austricksen wollen.
Aber vorerst gibt es noch diese Schleichwege.
Es gibt diese Schleichwege, die wird es wohl auch in Zukunft irgendwie noch geben. Aber klar ist, es wird immer aufwendiger, also technisch aufwendiger und auch immer teurer, diese Zensur zu umgehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele junge Chinesen, die zum Beispiel im Ausland studiert haben, in Amerika oder in Europa, die kamen zurück und konnten dann hier relativ einfach die Zensur umgehen und ihre Facebook- und Twitter-Accounts weiter nutzen. Das wird jetzt nicht mehr so einfach gehen. Die werden sich dann sagen, na, dann lasse ich das einfach. Und daran sieht man dann, für die einfachen Leute oder für die ganz normalen Internetnutzer wird es einfach sehr aufwendig, künftig diese Zensur zu umgehen.
Das Regime verspricht sich ja kurzfristig, dass niemand kritisch über den bevorstehenden Parteitag berichtet. Der Parteichef wird ja zurzeit in den höchsten Tönen gelobt in den Medien. Aber worum geht es Peking eigentlich langfristig?
Das ist ganz einfach. Die Staats- und Partei, der Staats- und Parteichef und die Parteiführung hier, denen geht es ganz einfach um Machterhalt. Kurzfristig, mittelfristig und erst recht langfristig geht es denen um Machterhalt. Und dem wird alles untergeordnet. Um die Macht zu erhalten, braucht man Kontrolle. Und in die Köpfe der Menschen kann man nicht direkt reinschauen, aber man kann eben kontrollieren, welche Informationen in diese Köpfe reingeht, sozusagen, was die Leute für Medien konsumieren, was gelesen wird, was geklickt wird im Internet. Und deswegen diese Kontrolle, die immer schärfer wird.
Danke nach Shanghai an Steffen Wurzel von der ARD. Und das erwartet Sie noch hier im Rendezvous. Berghilfe ist mehr als nur Hilfe für Bergbauern.
Die Einsamkeit ist niemand, sonst nicht viel unterwegs.
Ich bin gerne in den Bergen.
Ruhe und kein Auto.
Es ist einfach kein Massentourismus, es ist einfach wirklich schön.
Auch Touristen haben jetzt etwas davon, in unserem Beispiel aus dem Berner Oberland. Was ist ökologischer, eine Schweizer Tomate oder die spanische? Die Antwort ist nicht so klar, wie es scheint. Und Was wissen Sie noch vom Monat, der heute endet? Wir frischen Ihre Erinnerung auf mit den schönsten Tönen vom Sport und traurigen aus der Kulturwelt in den Worten des Monats Juli. Zuerst aber in den Süden. Kenia. Es ist das Touristenland mit wilden Tieren und weißen Stränden. Es ist der Hort der Sicherheit in Ostafrika. Doch zurzeit sind die Hotels an der Küste leer. Westliche Länder empfehlen, Kenia im Moment zu meiden. Der Grund? Kenia wählt morgen in einer Woche Gouverneure, Senatoren, Bezirksregierungen und einen Präsidenten. Und Wahlen in Afrika bedeuten immer Ausnahmezustand. Frage an Patrick Wilser in Nairobi. Wie spüren Sie diesen Ausnahmezustand in Ihrem Alltag?
Ja, zum Beispiel ganz konkret auf dem Mittagstisch. Die Vielfalt des Menüplans schränkt sich zunehmend ein, weil schlicht die Regale in den Läden nur noch halb voll sind, manchmal sogar leer. Also die Ladenbesitzer haben Angst vor Plünderungen nach den Wahlen. Die Banken geben den Geschäften keine Kredite mehr. Viele Leute verlassen die Städte wie Nairobi und ziehen zu ihren Verwandten, weil sie sich dort sicherer fühlen und das mit gutem Grund. Also es gibt viele Hassreden in den sozialen Medien, am Radio. Also der Präsident zum Beispiel nennt seinen Herausforderer einen Irren, dieser den Staatschef einen Lügner. Also das, wenn man auf die Geschichte des Landes blickt, das macht eben den Menschen Angst.
Zur Auswahl stehen den Kenianerinnen und Kenianern zwei Politiker, der bisherige Präsident Uhuru Kenyatta und sein Herausforderer Raila Odinga. Sie haben es vorhin angetönt, die Geschichte. Bei den Wahlen vor 10 Jahren kamen 1500 Menschen ums Leben bei Unruhen. Darum auch die Frage, wie knapp wird das Resultat wohl dieses Mal ausfallen?
Es wird, wenn man den Umfragen glauben will, wieder ein äußerst knappes Rennen. Also zurzeit sprechen sich etwa 51% der Wählerinnen und Wähler für Kenyatta aus. Und ein knappes Resultat ist eben nie gut. Wahlen sind in Afrika eher ein Fußballspiel. Also die ethnische Gruppe, die die Wahlen gewinnt, nimmt den Pokal. Und der Pokal, das bedeutet Zugang zu allen staatlichen Ämtern, zu den Ressourcen, zur Staatskasse, und alle anderen werden verhöhnt, gehen leer aus für die kommenden 4 Jahre. Und das bedeutet dann eben, dass man sich bemerkbar macht mit Protest oder versucht, mit Gewalt sich einen Teil des Kuchens zurückzuerobern und nicht akzeptiert, dass man einfach leer ausgeht und ausgeschlossen wird für die kommenden 4 Jahre.
Und da wird natürlich ein knappes Resultat nicht sehr hilfreich sein. Bei früheren Wahlen hieß es, die Register seien manipuliert, Tote seien auf den Wahllisten zu finden gewesen. Wird das diesmal am 8. August besser? Wird es anders laufen?
Also beide Lager wittern wiederum Betrug und Manipulation, setzen Gerüchte in die Welt und zum Teil nicht ohne Grund. Gerade während der Registrierung der Wählerinnen und Wähler Anfangsjahr kam es zu grotesken Situationen. Mit einzelnen Identitätskarten wurden bis zu 10 Personen registriert. Eine externe Firma fand 80.000 Tote im Register und kann nicht ausschließen, dass noch eine weitere Million Toter da am Wahltag dabei ist. Aber mit Elektronik, mit Hilfe der Weltgemeinschaft versucht man das auszuschließen. Also es soll eine biometrische Wahl geben. Man kann sich nur mit dem Fingerabdruck registrieren. Aber neben dieser Technologie gibt es viele Möglichkeiten des Betrugs oder wenigstens die Wahlen zu beeinflussen. Man rechnet, dass jeder Parlamentarier etwa 20.000 bis 30.000 Franken in sogenannten Handouts, also in kleinen Kuverts, ausgibt, um sich seine Wähler zu kaufen.
Zum Schluss noch kurz, Sie haben es schon ein bisschen angetönt. Wie läuft denn im Moment der Wahlkampf der zwei Präsidentschaftsanwärter?
Ehrlich gesagt, erschütternd inhaltslos. Ich war gestern in der Provinz außerhalb Nairobis. Da hat die Regierungspartei ihre Kampagne gehabt. Sie können sich vorstellen, ein Lastwagen mit großen Lautsprechern, all die Kandidaten auf der Ladefläche, und die machen eigentlich nichts anderes, als ihre Partei zu bejubeln. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, und alle anderen, die sind schlecht, sind Lügner, Verlierer. Und so geht das über Stunden. Also es geht nicht um Inhalte, obwohl es viele gäbe, das desolate Gesundheitswesen, die grassierende Korruption, aber es wird nur an die eigene Ethnie appelliert und die anderen werden schlecht gemacht, und das ist so inhaltslos und am Ende eben auch gefährlich.
sagt unser Afrika-Korrespondent Patrick Wilser im Rendezvous. Antworten Sie ohne lange zu überlegen. Was macht die Berghilfe? Genau, bedürftigen Bergbauern helfen, aber eben nicht nur. Die Berghilfe unterstützt auch Projekte, von denen längerfristig eine ganze Region profitieren soll, von der Alphütte bis zur Talsägerei. Eines dieser 600 Projekte ist die Telli-Hütte hoch über der Sustenpassstraße. Freddy Gasser hat sich auf den Weg zur Hütte gemacht.
Allerdings nicht zu Fuß, sondern mit der ehemaligen kleinen Kraftwerk-Luftseilbahn, einer fröhlich roten, schmalen Gondel. 540 Höhenmeter bezwingt die Bahn in 10 Minuten. Oben steht Hüttenpächter Dimitri Stalder in der Küche der Telli-Hütte und schnippelt das Gemüse fürs Mittagessen.
Ich mache jetzt Gemüsewinaigrette für Südfleisch.
Der Blick aus dem Küchenfenster, atemberaubend.
Wir sehen jetzt hier genau aufs Dichterhorn, ins Triftgebiet. Das ist ja die bekannte Hängebrücke, oder die Triftbrücke. Und ich sage jetzt mal, ist die Küche mit der schönsten Aussicht. Also muss man, glaube ich, eine Küche suchen in der Schweiz, die so eine Aussicht hat.
Dimitri Stalder ist als Zürcher im Toggenburg aufgewachsen und über einen Freund ins Gadmertal hier im Berner Oberland gekommen.
Dann habe ich gefunden, mal, das ist eigentlich das, wo ich meine Berufe verbinden kann. Oder? Mein erster Beruf ist Koch. Und der zweite Bergführer. Und ich wollte eigentlich wieder mal sesshaft sein. Weil als Bergführer bin ich jetzt 12 Jahre einfach fast immer unterwegs gewesen. Und ja, so hat sich das ergeben.
Die Küche ist das Herz des hellen Holzschalebaus und auch der Ursprung seiner Zukunft.
Da an diesem Platz ist eine frühere Baubaracke gestanden von der Cavio, wo sie den Wasserstuhl und die Druckleitung gebaut haben. Die hat dann in 1970 den Bergführerverein gekauft, hat eine Genossenschaft gegründet, hat die zu einem kleinen Hütchen umgebaut und die war dann irgendwann baufällig gewesen. Und im 2007 hat Cavio im Allgemeinen dann den Tourismus aufgemacht, hat alle Bändchen öffentlich zugänglich gemacht und durch das hat man dann auch können da wieder investieren und hat dann das Haus gebaut, hat aber vor allem die Lagerräume und einfach auch Zimmer für den Pächter und für die Angestellten ein bisschen vergessen.
Die vergessene Angestelltenwohnung ist inzwischen in einem weiteren Anbau realisiert worden. Ein Zimmer für Hüttenwart Dimitri und ein Zimmer für die Angestellten. Dazu kommen 30 Gästebetten. Die Telli-Hütte bietet nicht nur Besuchern ein Dach über dem Kopf, sondern auch Arbeit für 5 Menschen und Wertschöpfung für die ganze Region am Sustenpass.
Der Alpkäse ist gerade von da unten. Wir haben den Mutschli, der kommt vom Steingletscher, die Milch kommt vom Tal, der Butter kommt da unten von der Alp, der macht es extra für uns. Das Fleisch haben wir hier von einem Biobauer im Nessetal, eben das Galloway oder manchmal auch ein Kalb.
Zusammenhänge ganz im Sinne von Pächter Dimitri Stalder.
Gerade im Gadmertal ist die Abwanderung wahnsinnig gross. Oder? Wir haben noch 200 Einwohner im Tal. Die Gemeinde Innerkirchen hat gut 800 Einwohner. Und für uns ist es extrem wichtig, dass wir Hilfe haben von außen, dass wir so Projekte umsetzen können. Oder? Weil sonst haben wir finanziell fast keine Möglichkeit, das Gemeinde.
Für Ivo Torelli von der Schweizer Berghilfe ein guter Grund. Das Gesamtumbauprojekt von rund 300'000 Franken mit einem namhaften fünfstelligen Betrag zu unterstützen.
Die Telli-Hütte ist ein wunderschönes Beispiel, weil sie etwas, was da ist, nämlich eine schöne Hütte, die gekonnt in Wert setzt und mit lokalen Produkten anreichert. Das schätzen die Gäste sehr und dementsprechend auch mehr Gäste hinkriegt und dementsprechend auch die langfristige Zukunft dieser Einrichtung sichert.
Unten im Tal freut sich auch Gemeindepräsident und Solarunternehmer Walter Brog. Die Telli-Hütte sei Teil eines Ganzen. Im Dorf Gadmen, vor 6 Jahren mit Innerkirchen fusioniert, habe man eine neue Nachtloipe finanziert und
wir wollen jetzt auch ein nordisches Zentrum bauen. Wir sind eine Genossenschaft am Gründen, wo wir in Gadmen wollen, Schulhaus Gadmen, das nicht mehr gebraucht wird, als Schulgeschäft wollen wir umnutzen in ein Hotel, in ein nordisches Zentrum. Und dort auch wieder Arbeitsplätze schaffen für ein nachhaltiges touristisches Segment.
Oben bei der Telli-Hütte ist inzwischen ein Wandergrüppchen eingetroffen, um den besonderen Reiz zu genießen. Hier am Fuße der Klüfte der sogenannten Gadmer Dolomiten.
Einsamkeit ist niemand, sonst nicht viel unterwegs.
Ich bin gerne in den Bergen.
Ruhe und kein Auto. Es ist einfach kein Massentourismus, es ist einfach wirklich schön.
Der Bericht von Freddy Gasser. Die Zeit, es ist 11:55. Schauen Sie beim Einkaufen auf die Nachhaltigkeit, auf die Ökobilanz? Dann interessiert Sie ganz sicher die Frage, was ist besser für die Umwelt, Esswaren aus der Schweiz oder aus dem Ausland? Einige Fachleute finden, das Importieren von Lebensmitteln könne nicht nur günstiger, sondern teilweise auch ökologischer sein, selbst wenn die Ware aus Übersee kommt. Was ist jetzt also mit dem Motto «Regional ist am besten»? Raphael von Matz mit einer Entscheidungshilfe für den 24. September. Dann nämlich stimmen wir ab über die Vorlage des Schweizer Bauernverbandes zur Ernährungssicherheit.
Es war lange das Credo der Umweltverbände, regional und saisonal. Salate und Karotten aus dem Schweizer Mittelland, das galt ökologisch als das Beste. Doch nun, da die landwirtschaftliche Produktion im Zusammenhang mit der Abstimmung vom 24. September in den Fokus gerät, rüttelt der WWF an seinem Credo. Regional sei nicht immer am besten, sagt WWF-Sprecherin Corinna Giesel. Beispiel Tomaten.
Es ist dann sinnvoll, aus dem Ausland zu importieren, wenn das Produkt im Ausland sonnengereift ist, also im Freiland gewachsen ist, im Gegensatz zum gleichen Produkt, das in der Schweiz in einem fossil beheizten Treibhaus angezüchtet oder ganz gewachsen ist.
Wenn Tomaten also in Süditalien oder Spanien an der Sonne reifen und danach mit dem Lastwagen in die Schweiz kommen, ist ihre Ökobilanz besser, als wenn Tomaten in Schweizer Gewächshäusern reifen, die mit Ölheizungen beheizt werden. Doch Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbandes, winkt ab. So viele Lebensmittel wie möglich müssten im Inland hergestellt werden, findet er.
Gerade wenn wir das ernst nehmen und den Umfragen auch Glauben schenken möchten, wollen über 80% der Schweizer Bevölkerung möchte sich regional, möchte sich saisonal ernähren. Das ist der Bevölkerung sehr wichtig.
Corinna Giesel vom WWF nennt noch ein zweites Produkt, das besser aus dem Ausland eingeführt wird, Zucker. Zuckerrüben wachsen zwar auf vielen Schweizer Feldern, müssen aber gespritzt werden gegen Schädlinge. Darum schneidet auch hier das ausländische Produkt besser ab.
Es gibt Studien, die aufzeigen, dass Zucker nach biologischen Anbaumethoden produzierter aus Paraguay importiert in die Schweiz, mit dem Schiff transportiert, ökologischer ist als der Zucker, der in der Schweiz selbst produziert wurde, aber nach konventioneller Methode angebaut wurde.
Aber auch beim Zucker ist Markus Ritter vom Bauernverband nicht einverstanden. Er wendet ein, für die Produktion von Rohrzucker im Ausland würden oft Regenwälder abgeholzt. Außerdem sei Zucker aus Zuckerrüben besser geeignet für die Verarbeitung.
Es gibt sehr viele Produkte in der Lebensmittelindustrie, die eben auf Rübenzucker angewiesen ist. Der ist viel feiner kristallisiert, löst sich besser auf als Rohrzucker. Wir haben gerade unsere Zuckerqualitäten aus den Zuckerrüben haben auch in den Märkten Vorteile, die man nicht unterschätzen darf.
Einheimische Produkte oder Importe. Bisher kritisierte der WWF lange Transporte von Lebensmitteln wiederholt. Doch nun präzisiert Corinna Giesel vom WWF.
Unser Ziel ist nicht, dass so viele Produkte wie möglich in der Schweiz produziert werden, sondern unser Ziel ist, dass die Produkte, dass die nach ökologischen Bedingungen hergestellt wurden. Und zwar egal, ob das in der Schweiz oder in Frankreich oder allenfalls sogar in Übersee passiert, solange sie nicht geflogen werden.
Denn wenn Lebensmittel per Flugzeug in die Schweiz kommen, dann ist die Ökobilanz besonders schlecht. Aus Sicht des WWF ist also Zuckerrohr aus Südamerika, sind also Tomaten aus Spanien besser als hier produzierte. Das wollen die Schweizer Bauern so jedoch nicht hinnehmen, wie Markus Ritter sagt.
Wir können unsere Betriebe, wir können auch unsere Arbeitsplätze nicht ins Ausland verlegen. Und da ist es wichtig, dass wir eben auch unsere Kosten decken können. Das ist sehr wichtig auch für unseren Gesamtauftrag, für die Erfüllung dieses Auftrages.
Damit meint er den Auftrag, die Schweizer Bevölkerung zu ernähren. Heute liefern die Schweizer Bauern rund die Hälfte der Lebensmittel, die im Inland gegessen werden. Die Schweiz kommt also nicht aus, ohne Lebensmittel zu importieren. Und das dürfte sich auch bei einem Ja am 24. September zum Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit nicht ändern. Ungeachtet der Frage, ob importierte oder einheimische Tomaten ökologisch sinnvoller sind.
So viel Schönes, Trauriges, Bemerkenswertes, Spektakuläres ist geschehen in diesem Monat. Roger Federers Achtersieg in Wimbledon zum Beispiel oder der Tod von Polo Hofer. Die bewegenden Worte des Juli 2017 mit Simon Loy.
Sommerloch? Von wegen.
Ja, ist schon absoluter Knaller.
Roger Federer gewinnt zum 8. Mal Wimbledon und auf dem Weg dorthin gibt er keinen einzigen Satz ab. Für seinen Triumph im Finale gegen einen angeschlagenen Marin Cilic braucht Federer 1 Stunde und 41 Minuten.
Et voilà! Le voici, ce huitième titre à Wimbledon. Superbe! 6-3.
Was hat dieser Mann nicht alles geleistet.
And isn't it absolutely amazing?
Unbelievable.
King of Wimbledon, Roger Federer.
Positives gab es in diesem Juli auch aus dem Irak zu berichten. Mossul, die zweitgrößte Stadt im Land, sei von der Herrschaft der IS-Terroristen befreit. Es lebe der Irak, verkündete der irakische Regierungschef Haider al-Abadi.
Ja, ist der Irak.
Acht Monate dauerten die Kämpfe in und um Mossul. Geschlagen sei der IS damit zwar noch nicht, aber...
Die Niederlage in Mossul, die Rückeroberung von Mossul, ist durchaus wichtig, weil das war die größte und bevölkerungsreichste Stadt, die die Extremisten über Jahre kontrolliert hatten.
Das sagt die Journalistin Inga Rock. Was nach den Kämpfen bleibt, ist eine kaputte Stadt, sind viele Tote und Vertriebene. Kein Problem, das schaffen wir. Das versprach Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz vor dem G20-Gipfel seiner Stadt und meinte damit, die öffentliche Sicherheit zu garantieren. Doch dann kam der linke Mob. Und verwandelte das Hamburger Schanzenviertel in ein Schlachtfeld. Ganze Straßenzüge wurden verwüstet, gegen 500 Polizisten verletzt.
Das gibt's nicht. Ich wohne seit über 20 Jahren hier. Ich kenne die ersten Mai-Demos alles, aber das habe ich noch nie erlebt.
Der sozialdemokratische Bürgermeister Scholz hatte sich verspekuliert und musste zu Kreuze kriechen vor den Bürgern seiner Stadt.
Es ist trotz aller Vorbereitung nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
Sterben und nicht wiederkommen gibt's nicht bei ihm.
Welcome to a night of total terror.
Mit diesem Film, mit Night of the Living Dead, erfand George Romero den Zombie-Horror als Kritik an der Gesellschaft. Nach dem Motto: Bruder frisst Schwester, Kapitalismus frisst Mensch.
My stories have always been more about the humans and the mistakes that they make. And the zombies are just sort of out there. They're the disaster that everyone is facing. But my stories are more about the humans.
Romero starb am 16. Juli im Alter von 77 Jahren. Möge ihr in Frieden ruhen. Ruhe hat die Türkei nicht, hat Staatspräsident Erdogan mit seinen autokratischen Ansprüchen nicht. Hunderttausende Menschen kommen am 9. Juli nach Istanbul zur Schlussveranstaltung des Gerechtigkeitsmarsches und erwischen Erdogan damit auf dem falschen Fuß. Dieser lässt Tage später unter anderem einen deutschen Menschenrechtler in U-Haft setzen, worauf Deutschland der Kragen platzt. «Jetzt reicht's», sagt der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel, der für dieses «Jetzt reicht's» seine Ferien unterbricht.
«Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.»
Deutschland zückt die gelbe Karte, verschärft die Reisehinweise und überprüft die Investitionsgarantien. Affaire à suivre. Und dann ist einer gegangen, der das Leben geliebt und gelebt hat. Polo Hofer, 72.
Ja, ich bin natürlich schon sozusagen eine Legende. Im nationalen Sinn. Natürlich.
Es ist besser, es regnet jetzt, als dann, wenn die Sonne scheint.
Ja, es ist manchmal. Gerade wenn sie so kommen, kennst du mich noch? Und sage ich, wer genau?
Musik kannst du einfach machen, bis du tot bist.
Die Lieder leben ja, überleben mich. In diesem Sinn ist meine Anwesenheit nicht mehr erforderlich.
Die Worte des Juli, zusammengestellt von Simon Loy. Gleich eins im ersten und vierten, ab heute und zwei Wochen lang Raum für unser Nachbarland Deutschland. Deutschland wählt am 24. September und Deutschland wollen wir hier um eins riechen, sehen und verstehen. Heute die politische Großwetterlage aus Sicht unseres Deutschland-Korrespondenten, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahannes.
Im Euroraum sind so wenige Menschen arbeitslos wie seit 8 Jahren nicht mehr. Im Juni waren es gut 14 Millionen Menschen. Am tiefsten ist die Arbeitslosenquote in Deutschland, am höchsten in Griechenland. Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Halbjahr 1,2 Milliarden Franken Gewinn gemacht. In den ersten drei Monaten hatte sie noch fast 8 Milliarden Gewinn verbucht, doch dann führten Einbußen auf den Dollarbeständen zu einem Minus. Die französische Schauspielerin Jeanne Moreau ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie wurde in den 50er Jahren berühmt. Ihre bekanntesten Filme sind «Les Liaisons dangereuses» und «Jules et Jim».
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.